Herzlich willkommen zu Barcode. Wir sprechen über das, was in der Zeitung steht, aber heute vor allem eben über das, was nicht in der Zeitung steht. Unsere Gäste heute: Friedensaktivist Lukas Poralski, Steinzeit-Moderator Robert Stein und ein Überraschungsgast, der in wenigen Minuten dazu stoßen wird. Der steht noch auf der Autobahn und wir wollten nicht länger warten. Mein Name ist Frank Höfer und jetzt geht's los. Ja, ihr beiden, was wollt ihr denn trinken?
Ach, reich mir doch mal irgendwas, du hast bestimmt was Gutes.
Irgendwas?
Ja. Und ich hätte gern einen Kaffee.
Einen Kaffee und mit einmal irgendwas.
Okay. Zucker?
Mit Zucker, ja.
Süßen, hätte ich gern.
Mutig.
Alles klar.
Dann gibt es leider 10 Hasskommentare.
Ja, hier, kannst schon, du nur. Hier schon mal irgendwas. Ja, Robert, du hast da eine Bildzeitung liegen.
Ja, ja, das ist ja das Thema schlechthin. Ich wollte ja auch mit dem Thema eigentlich aufmachen, aber jetzt warten wir noch, bis unser geheimnisvoller Gast kommt mit dem Thema, würde ich mal vorschlagen. Ich habe gerade noch ein anderes interessantes Thema auf der Herfahrt hier mitbekommen. Es gibt einen jungen Journalisten hier in Deutschland, der sitzt immer in der Bundespresseschau drin, nämlich der Thilo Jung, und er hat ja auch einen ziemlich erfolgreichen Blog und einen YouTube-Kanal, Jung und Naiv, und ich muss gestehen, ich habe seine Fragerunden immer sehr genossen. Genießt es auch, wie der da die Bundespressesprecher regelmäßig zur Weißglut bringt. Also es ist echt fantastisch. Ein gutes Beispiel, ja, so diese rotierende Stationierung von NATO-Truppen in Polen. Oder wo war das? Nee, in baltischen Staaten,
genau,
irgendwo.
Richtig,
ja. Also das, die NATO-Russland-Akte sagt ja, es ist verboten, permanent Truppen da zu stationieren. Deswegen macht man das jetzt nicht permanent, sondern man lässt die halbjährlich rotieren. Deswegen verstößt es nicht gegen die NATO-Grundakte. Und wie er da den Pressesprecher und auch den Bundeswehrsprecher genervt hat mit diesen Fragen, das fand ich großartig. Ja. Also wirklich auch so seine Arbeit. Aber jetzt hat er irgendwie auf sich aufmerksam gemacht und allein die Anzahl der seltsamen Kommentare dürfte ihm jetzt auch etwas komisch vorkommen. Habt ihr es mitgekriegt, um was es geht, diesen Post von ihm da?
Es gibt ein Zusammen, es ist ja nicht von ihm gepostet. Irgendjemand hat ein längeres Video von ihm, wo er Fragen auf Kommentare beantwortet hat.
Ja.
Und das einfach mal, das ging wohl weit über eine Stunde, hat er Fragen quasi beantwortet seiner Zuschauer und das einfach mal auf 5 Minuten zusammengekürzt, hat irgendjemand gemacht und hat das The Worst of Thilo Jung genannt.
Aha. Also ist gar nicht von ihm gepostet worden,
nee,
oder? Ah, okay, verstehe. Aber ich habe mir das vorhin gerade angeschaut und das sieht jetzt aber nicht so aus, wie wenn das wild zusammengestückelt gewesen wäre, sondern dass das schon wirklich von ihm auch Original-Statements sind. Also so nach Motto, die Zuschauer haben ihn halt Fragen gestellt, so nach Motto, was hältst du von Daniele Ganser? Interessiert mich nicht. Was hältst du von den Bilderbergern? Gar nichts, solltet ihr auch nicht. Und anhand der Kommentare, die unter diesem Video dann eben auftauchen, sieht man doch, dass er da viele Leute ziemlich vor den Kopf gestoßen hat. Also wie siehst du das, Lukas?
Also bei manchen Statements, da hat er mich auch getroffen. Also indem der einfach einen Daniele Ganser, ja, einfach so abwatscht, ohne ein Argument zu liefern, wieso er denn ihn für irrelevant hält. Ich glaube, bei einem Statement hat er gesagt, Daniele Ganser vielleicht relevant für KenFM und andere Medien, so aber für mich nicht.
Mhm.
Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, weil Frank, ich habe das jetzt nicht gewusst, dass das jetzt von jemand anderem war, dass das so zusammengestückelt war. Ich habe es gestern ganz schnell gesehen und war erstmal mit offenem Mund, habe ich das beobachtet. Habe auch die Reaktion von den ganzen Leuten im Netzwerk mitbekommen. Die waren nicht sonderlich gut. Es wurde auch überall geteilt und ich habe mir halt mein eigenes Bild sozusagen dazu auch schon gemacht. So, wieso macht er das? Oder, ne, also habe mir die ganzen Fragen mal durch den Kopf gehen lassen. Aber wenn du sagst, das wurde zusammengestückelt, dann könnte es ja eventuell sogar noch so sein, dass er bei Fragen und Antworten einfach mal so eine Zwischenfrage mal so abgewatscht hat. Aber vielleicht in einer anderen Antwort mal wieder relativiert hat. Ja, also ist gut möglich, dass da noch vielleicht etwas gefolgt ist, was so rausgenommen wurde. Das weiß ich nicht. Dazu müsste man die kompletten Sachen von ihm sichten, um einfach wirklich ein ganzes Bild davon zu haben. Aber in der komprimierten Version jetzt, diese ganzen Statements, das fand ich schon, ja, hat mir zu denken gegeben. Aber jetzt meine persönliche Meinung dazu ist, er ist ein geiler Typ, er stellt die richtigen Fragen, Er macht bei der Bundespressekonferenz genau das Richtige. Er geht mit dem Finger in die Wunde rein, ja, und lässt Sachen einfach nicht stehen. Mhm. Und das ist richtig wichtig in unserer Demokratie, dass genau sowas passiert, auch von vielen Menschen, nicht nur Journalisten, sondern dass jeder mal irgendwo mal, wenn etwas schief läuft, dass man da den Finger reinhält. Mhm. Und das macht er gut und dafür werde ich ihn weiterhin Respekt zollen. Bei manchen Statements allerdings kann ich es halt nicht nachvollziehen.
Also bei mir hat
die Tasse, Daniele Ganser und ja, 9-11 also war so.
Ehrlich, bei mir hat die Tasse jetzt einen Sprung und da läuft jetzt ständig irgendwas raus, irgendwie so, weil, ja. Wie du sagst auch, ich finde es gut, wenn er nachfragt, also er stellt eine Frage und diese eine dunkelhaarige, ja, hübsche Frau, die da sitzt, ich glaube, die hat irgendeinen iranischen Namen oder so, wenn die dann ihm eine Antwort gibt, sagt er, ja, das waren jetzt drei Antworten auf Fragen, die ich gar nicht gestellt habe. Nochmal die Frage, wieso ist es keine permanente Stationierung, wenn immer Truppen da sind und so. Also ich finde es gut, was er macht, aber wenn jemand Daniele Ganser einfach mit einem Satz abwatscht und sich nicht mal ansatzweise mit Argumenten darüber äußert, dann kann ich das nicht nachvollziehen, ganz ehrlich. Weil für mich ist Ganser einer der wichtigsten Menschen in dieser Zeit. Der ist nicht nur intelligent und hat das Herz am richtigen Fleck, sondern der ist auch smart, weißt du, der hat diese Aura des Seriösen für viele Leute, beim Mainstream natürlich nicht so. Neulich haben sie ihn auch mal zerlegt in irgendeinem Beitrag, so Verschwörungstheorien ad acta legen wollen und so weiter. Also ich finde es sehr wichtig, was der macht, und wenn natürlich dann ein Mensch in der Wahrheitsaufklärungsbewegung wie Thilo Jung ihn mit einem Nebensatz einfach so abschmettert, finde ich, wird es dem nicht gerecht.
Ja? Ich sehe Thilo Jung nicht in der Wahrheitsaufklärungsbewegung. Er sagt ja selber, er ist Fan der öffentlich-rechtlichen Medien, sagt er auch in diesem Zusammenschnitt. Und ich finde es legitim, sozusagen an seiner Stelle politisch korrekt zu bleiben. Er hat ja nur politisch korrekte Aussagen getätigt. 9-11 war so, wie es die Medien erzählen. Daniele Ganser, Andreas Popp sind irrelevant. Wer sich mit Chemtrails beschäftigt, ist blöd und so weiter. Also diese ganzen politkorrekten Antworten, die letztlich ihm aber auch die Türen öffnen für die Bundespressekonferenz.
Du meinst, das ist Kalkül von ihm, oder?
Ja. Man muss es in Betracht ziehen. Also so denke ich auch.
Also es ist vielleicht gar nicht so dumm. Wahrscheinlich hat er gespürt, dass er in diese Ecke der, wie du es selber gerade sagtest, Wahrheitsaufklärungsbewegung, wie auch immer, eben assoziiert wird. Und davon wollte er sich einfach ganz klar mit so einem Rundumschlag distanzieren, was ihm ja in seiner Tätigkeit letztlich auch nicht schadet, sondern
das wird ihm helfen. Ja, das wird ihm helfen.
So, und das muss man halt in Betracht ziehen. Mal abgesehen davon spielt das für mich wiederum überhaupt keine Rolle, ob Thilo Jung an eine Verschwörung von 9-11 glaubt, solange er die richtigen Fragen zur Gegenwartszeitgeschichte stellt. Den Job macht er gut. Ja. Manche kritisieren, dass seine Fragen zu lasch sind, dass er da zu wenig Nachdruck verleiht. Das sehe ich nicht so. Ich finde, seine Fragen sind schon die richtigen. Vielleicht könnte man die eine oder andere Frage auch mehr stellen, aber mein Gott, er ist auch einfach nur ein Journalist, der eben das Bestmögliche macht. Er ist halt ein Mainstream-Journalist und der die richtigen Fragen bei der BBK stellt. Wenn jemand, der sich selbst als Wahrheitsaktivist definieren würde, jetzt enttäuscht ist über Thilo Jung, dann ist das ehrlich gesagt nicht Thilo Jungs Problem. Ja, weil er macht für sich nichts falsch.
Klar, aber du siehst ja die Reaktion in den Kommentaren. Also ich glaube, dass er einen großen Teil seiner Fanbase, seiner Unterstützer oder Sympathisanten, wenn man das so sagen kann, Sympathisant ist ein blödes Wort, aber viele Leute, die ihn mochten, sehen das jetzt plötzlich kritisch. Und ja, das wird er auch merken. Also Shitstorm ist das Wort der Stunde über sowas. Der wird sich wundern, wie viele Leute ihn da mit Gift und Galle bespucken werden. Wie kannst du nur? Du bist doch eigentlich einer von uns.
Er wird aber auf der anderen Seite auch viel Lob dafür ernten.
Von wem?
Von allen anderen Politkorrekten, die immer noch in der Mehrheit sind.
Ja, natürlich. Ja. Wes Brot ich esse, das Lied ich sing. Ja, so.
Oder die Leute, die genau ein Problem haben mit Leuten, die zu weit in die Spekulation gehen und ihre Sachen verbreiten, ja, die könnten das wirklich gut finden. Dass denen mal so ein Gegenpol entgegengebracht wird.
Aus den eigenen Reihen so vermeintlich.
Ja, genau. Aber ich würd auch bei Thilo Jung... das ist jetzt die Frage, waren das persönliche Fragen an Thilo Jung? Muss er das persönlich beantworten,
also dass es ja seine Meinung ist? Die Lisa Christian fragt das und der fragt das. Ich glaube, das waren halt irgendwelche Mails, die er gekriegt hat oder Posts und die er dann beantwortet hat. Genau. Ja, so, ja.
ich glaube, dass das vielleicht auch also, ne, Kalkül nicht ehrlich ist. Also du musst dir mal Interviews zum Beispiel von Musikern, Rappern oder sowas, ja, die, ich will jetzt nicht sagen, dass man sich die zum Vorbild nehmen muss oder Prominente, ja, die sagen auch nicht alles aus ihrem Privatsleben, ja, um sich zu schützen und auch die Familie oder wie auch immer. Man muss das auch immer sehen, ja. Der Thilo, der kann auch vielleicht wirklich offen sein gegenüber verschiedenen Themen, aber spricht es nicht an, weil das einfach der Schaden zu groß ist. Aber nichtsdestotrotz stellt er die Frage des Geoengineering in einer Bundespressekonferenz. Ja, ist doch super, ja, dass er es macht. Ja, er sagt zwar in diesem einen Statement, dass ach, völliger Quatsch und so, guck mal an den Himmel und so, ne? So hat er, glaube ich, geredet. Und aber er stellt die Frage trotzdem. Das
Ja, wobei
heißt,
zwischen der ganzen Chemtrail-Theorie und dem Geoengineering ja auch nochmal eine große Bandbreite existiert. Das sind ja zwei verschiedene Themen im Grunde genommen.
ja, eigentlich ja. Ne? Chemtrails sind aktuell. Geoengineering ist eh noch einfach nur Fiktion bei Wissenschaftlern, einfach nur um gewisse Dinge zu realisieren.
Echt? Bei mir ist es umgekehrt. Für mich sind Chemtrails Fiktion und das Geoengineering äußerst greifbar, weil dazu gibt es ja eine Menge Publikationen vom Militär selbst.
Nein, nein, in den Kreisen,
Okay.
die sich mit der Thematik Chemtrails beschäftigen, ist Chemtrail real und Geoengineering ist halt, wird halt anders behandelt, sage ich mal. Ja? Dass
Okay.
das Geoengineering, was in der Realität umgesetzt wird,
Ich
schon
habe mir ist
so.
gerade bewusst geworden, die Sendung geht erst 5 Minuten. Ich habe wahrscheinlich jetzt schon den ersten Shitstorm
Ja, ich habe es mir
ausgelöst.
auch gerade gedacht. Was, Chemtrails gibt es nicht? Also, ich will auch gar nicht so lange auf dem Jungen hier rumreiten, das wollte ich jetzt nur als Aufmacher haben, aber es wäre interessant zu sehen, wie der Verlauf seiner Zuschauerzahlen bei dem YouTube-Video, wenn der so ist, wie normal, wenn man halt irgendwie sowas immer möchte, werden ja immer mehr Zuschauer dazukommen und ab jetzt irgendwie, ob es gleich bleibt oder absinkt. Das wäre jetzt interessant. Das wäre das einzige aussagekräftige Bild dann eben, das man haben könnte. Hat er sich da geschadet damit oder nicht? Also.
Also ich beobachte die Leute, also die Facebook-Accounts, die da auch mal unter die Videos schreiben. Und das ist schon eine ganz andere Klientel, sage ich mal, als bei anderen Beiträgen und so weiter. Also ich würde fast schon sagen, es wird einen kleinen Impact geben, denke ich mir schon. Aber der wird jetzt nicht so.
Also.
Damit hat er gerechnet und das war auch völlig okay für ihn. Und das glaube ich, wird er auch insgesamt aushalten. Also
Also er darf aber in Zukunft dem Cyber wieder Fragen stellen, da bin ich mir sicher, ja. Was er damit bewirkt, ist eine ganz klare Definition seiner eigenen Zielgruppe. Er distanziert sich sozusagen von allem, was in diese vermeintliche Verschwörerecke irgendwie reingeht. Sagen wir mal, Leute, die eben 9/11 anzweifeln.
Also
Davon
uns,
distanziert er sich.
ja.
Damit verliert er erstmal einen Teil seiner Zuschauerschaft, weil eben viele aus dieser Ecke ihn konsumieren. Aber er definiert es halt auch ganz klar, sagt, ich stehe für kritischen Journalismus. Und ich will ihm das zugestehen, ich finde, diese Arbeit macht er auch gut. Und er muss kein Verschwörungstheoretiker sein, um diese Arbeit gut zu machen. Und was er öffentlich sagt und was er wirklich denkt, ich denke, da liegen auch nochmal Welten dazwischen.
Das ist halt die Frage, ist es Kalkül oder nicht?
Aber
Also hat er sich verkauft, seine Seele oder nicht? Weißt
ist
du das?
das wichtig?
Ja, ich finde schon, das muss
Weißt du, wenn
authentisch
er
sein.
sagt,
Also,
Andreas Popp ist mir egal, sollten
nee.
wir vielleicht da auch einfach sagen, Thilo Jung, seine Meinung über Andreas Popp ist mir egal.
Ja.
Warum, warum, warum reagieren eigentlich viele darauf? Weil sie jetzt enttäuscht sind?
Ja. Ja, das ist die Frage. Das müsste man halt. Also wäre cool, wenn wir ihn mal hierher kriegen würden oder überhaupt mal ein Interview mit ihm machen könnten. Ja, das wäre schon interessant. Ja.
Darf ich uns unseren
Ah!
zweiten Gast vorstellen?
Unser Überraschungsgast ist
Bin ich
da.
hier richtig bei der Nuovisitopa
Mensch, Michael.
Hallo. Bei der Nuovisitopa-Party. Ja. Nimm Platz. Willst du einen Kaffee?
Nee, ich hätte gern Wasser.
Ein
Lauwarmes.
Wasser. Ja,
Mensch, Micha, wir haben schon lange über dich gelästert jetzt. Also,
Ja, ich
das
hoffe
kannst
doch.
du alles dann anschauen später. Wir haben uns gerade über Thilo Jung gerade ein bisschen unterhalten,
Oh,
über
furchtbar.
sein neuestes Konstrukt, was er abgegeben hat. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Der hat ein bisschen was. Müssen wir jetzt nicht mehr auftauen, das Ganze. Das kannst du noch mal reinziehen. Wir haben das Thema jetzt extra, die heißen Themen haben wir jetzt extra aufgehört.
Aber ich würde dir gerne mal meine Meinung auch wiedergeben zu diesem Chemtrail Geoengineering-Thema. Ja. Mir wäre es ganz wichtig, Geoengineering, also das wissenschaftliche Modell, ja, wirklich zu thematisieren. Weil das ist greifbar. Ja? Mhm. Das ist greifbar. Ich finde es schon allein perfide, in die Richtung zu denken, ja? Um irgendetwas abzuschirmen, ja, auf die Gefahr hin, dass das, was da oben, weil es gibt ja Theorien, dass man halt das Sonnenlicht tatsächlich reflektieren könnte, ja. Ja, wenn man es machen würde. Ja? Und ich finde schon allein in die Richtung zu denken, ja, auf man riskiert sozusagen eine Schädigung des Bodens, der Lebewesen, ja, und der Menschen, die da drauf leben, auf der Erde. Das finde ich schon, das müsste einfach thematisiert werden und unterbunden werden, allein in diese Richtung halt zu denken.
Vor allem, wenn man es mit dem Klimawandel begründet, weißt du, mit dieser imaginären Gefahr des
Richtig, das auch nochmal, ja, genau, das ist ja nochmal eine andere Nummer. Ja. Ich denke da auch, CO2 ne, ist nicht, ja, man ist muss nicht ja, man mein muss Problem, mal sondern die Umweltproblematik. Was mir voll quer liegt, ist, dass der Fokus wird auf CO2 gerichtet. Was passiert in dem Moment? Man lässt die Plastiktüten und die Produkte, also die Umweltbelastungen, die tatsächlichen, ja, die sind dann am Rande, die werden nicht thematisiert. Ja, das heißt, so eigentlich kein Problem, so sehe ich das, ich muss vielleicht noch überzeugt werden, ja, aber kein Problem wird thematisiert als ein Problem, ja, wo ich andere Dinge einfach viel schlimmer finde, Fracking. Ja, also was gibt es da nicht noch, also genmanipuliertes Saatgut und so weiter. Ja, also das ist viel gravierender und ich glaube, das ist irgendwie auch ein Mittel, den Fokus auf etwas Ungefährliches zu lenken. Mhm. Ich bin gegen Schadstoffe, ja, also die irgendwo verblasen werden. Aber CO2 gehört meiner Meinung nach nicht dazu. Aber
Man muss ja eigentlich auch mal dazu sagen, ich meine, dass es dieses Geoengineering gibt, das ist ja nur kein Geheimnis mehr. Also gibt es ja nur viele offizielle Quellen, die das genauso belegen. Der Punkt ist ja der, wenn die immer sagen, das sind nur Flugzeugabgase. Das ist ja dann schon schlimm genug, ja, mhm, dass man im NDR, im Wetterbericht, die Leute darauf aufmerksam machen muss, weil es halt wieder ganz schlimm war am Himmel, weil sie wahrscheinlich Anrufe bekommen haben, dass da, man muss sich keine Sorgen machen, das sind alles Flugzeugabgase, die Wolken bilden, hat er gesagt. Also selbst wenn es nur harmlose Flugzeugabgase wären, ja, die aber eine Wolkenbildung verursachen, das heißt einen Einfluss haben auf die Sonneneinstrahlung, ja, dann hat es ja auch auf Flora und Fauna einen Einfluss. Und wo sind da die Grünen und sagen, hey Moment, also selbst wenn es nur Schadstoffe vom Flugzeug, also Abgase, ja, dann müsste man ja auch dort mal langsam tätig werden. Sagen, Moment, dann ist es ja ganz schön viel, was wir da fliegen. Ja. Und welchen Einfluss hat das dann auf Flora und Fauna? Ja, ja.
Lasst uns mal zu aktuellen Themen kommen. Wir haben extra auf dich gewartet. Du hast eine Bildzeitung, jetzt halte doch mal in die Kamera und verkünde mal das aktuelle Thema. Ich glaube, dazu gibt es viel zu sagen.
Ja, ist die Zeitung, die ich am Samstag in München gekauft habe. Und ich muss noch dazu reinschieben, ich war in der Stadt in München am Freitagabend. Also die Situation war folgende. Ich wollte mit meinen Klassenkollegen auf eine Party feiern und den Abschluss meiner Ausbildung. Jetzt kann ich es ja endlich mal öffentlich machen. Also ich war 2 Jahre lang auf einer Schule jetzt, auf einer Medienschule, habe letzte Woche den Abschluss gemacht und am Freitag war die Abschlussfeier. Und auf dem Weg dahin mit dem Zug, bin extra mit dem Zug gefahren, um auch was trinken zu können, ja, lese ich schon, oh, Schießerei, möglicherweise Tote. Und dementsprechend war die Stimmung vor Ort, also die Hälfte der Leute ist gar nicht mehr gekommen. Jeder von uns hat halt sein Zeugnis bekommen, da so ein bisschen Applaus, und aber jeder hat nur auf dem Smartphone geguckt. Und die Situation war wirklich bizarr, weil wir haben nur noch Feuerwehr, Polizei und Hubschrauber mitgekriegt. Also es war also wirklich totales Chaos. Ich war direkt am Stachus, wo dieses Gerücht umging, dass da eben noch eine zweite Schießerei mit Langwaffen passiert ist. Die Veranstalter in diesem Club haben uns eingesperrt. Die haben also die Türen zugemacht. Hier darf keiner mehr rausgehen. Vor unserer Tür wurde noch jemand verhaftet. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt irgendjemand war, der da einfach nur Tumult gemacht hat und die Polizei nervös war. Also es war absolut, es ging nichts mehr. Es war das totale Chaos irgendwie und dann hieß es 15 Tote und dann die schießen noch rum und Wir haben in der Nacht einfach dann gesagt, wir feiern trotzdem, haben es total voll laufen lassen. Ja. Wir haben da echt demonstrativ gesagt, wir leben trotzdem weiter.
Hast, hast du denn Schüsse da gehört am Stachus?
Nichts, nein, gar nichts, nein. Ich bin ungefähr um 6:30 am Stachus entlang gelaufen. Da war auch dieses Gerücht mit den Schüssen am Stachus noch nicht. Aber es waren alle nervös. Ich habe gemerkt, dass hier eine totale Panik herrscht in der Stadt. Und jeder hat auf sein Smartphone geguckt. Und das war wie so ein Lauffeuer, diese Nachricht, die sich weiterbegeben hat. Und ein paar Minuten später ist dann auch kein Zug mehr gefahren, kein Taxi, keine U-Bahn, keine Tram. Öffentlicher Nahverkehr war komplett stillgelegt. Autos sind natürlich noch gefahren. Du kannst die Stadt nicht komplett voll zumachen. Aber es war wirklich gespenstisch. Ja. Und das war so irgendwie, das habe ich auch noch nicht erlebt irgendwo. Das war so mein erster Eindruck. Und deswegen habe ich mir dann am Samstag eben die Bildzeitung geholt, um die Schlagzeile einfach für uns heute auch zu haben irgendwo. War gespenstisch. Ja. Und wir haben uns alle dann irgendwie gefragt, was passiert jetzt hier eigentlich? Und das ging ja dann weiter. Ne? Das war ja dann nicht der erste Anschlag. Es war zuerst Würzburg, dann kam München. Dann habe ich am Montag eine Bekannte, kam zu uns nach Hause, hat uns besucht. Die hat gesagt, Mensch, was sagst du zu dem Anschlag? Sag ich, ja, was meinst du jetzt? Würzburg, München, Reutlingen oder Ansbach? Und sie so, was denn Reutlingen, was denn Ansbach? Ja, das war dann nochmal, das kam dann nochmal hinterher. Und die Ereignisdichte, das war so schnell, dass ich gar nicht mal hinterher kam irgendwo. Ich weiß nicht, wie es ihr wahrgenommen habt.
Also ich muss vielleicht noch ganz kurz vorweg sagen, ich habe ja vorgestern ein Interview mit Frank Gebhardt gemacht. Da hatten wir das auch schon interviewt. Ich habe einen kleinen Shitstorm dafür schon bekommen unter dem YouTube-Video, weil ich ja der Meinung bin, ich kann bei München nicht wirklich so klare Ungereimtheiten erkennen, wie es jetzt zum Beispiel bei 9-11, Winnenden oder MH17 der Fall ist. Und ich habe natürlich auch ganz genau hingeguckt, habe natürlich auch alles live verfolgt und nebenbei Facebook alles geguckt und muss sagen, ich war ein bisschen erschrocken, was da im Internet abgegangen ist, wie schnell darauf reagiert wurde, und das jetzt aber im negativen Sinne, wie schnell da spekuliert wurde, wie schnell da zum Beispiel falsche Bilder von Südafrika aus einem Einkaufszentrum mit Toten da gepostet wurden, die jetzt als aktuelle Münchenbilder verkauft wurden, was natürlich letztlich auch diese Panik mit bedingt hat. Es war nicht nur am Stachus ein Fehlalarm, sondern im Odeon und an 5 verschiedenen anderen Orten. Im Franziskaner sind die Leute aus dem Fenster gesprungen vor Panik, obwohl da nichts war. Das sehe ich sehr kritisch und ich gebe da der Polizei da absolut recht, wenn die sagen, dass da sollte man sich zurückhalten, weil das erschwert in der Live-Situation natürlich extrem die Arbeit der Polizei. Und ich weiß natürlich auch, dass es wieder eine Menge Ungereimtheiten geben soll. Ich habe hier auch eine Liste mit den 10 Ungereimtheiten mal ausgedruckt aus dem Internet. Gerne können wir die mal einzeln besprechen. Es wäre mal interessant, weil ich finde, da wird sehr, sehr viel spekuliert.
Also ich habe mal gestern dazu ein Interview mit Wolfgang Eckert geführt.
Genau.
Ja, und hatte auch noch, ja, wir hatten wirklich die Nacht live am Rechner gesessen mit 5, 6 Leuten insgesamt in der Konferenz, haben praktisch alle Nachrichten gecheckt, die reingekommen sind. Mhm. Natürlich in der Situation wissen wir alle, die Nachrichten, ja, die kann man ja erstmal nicht verifizieren, da kommt auch alt viel Zeugs rein, was man halt ja jetzt auf die Schnelle nicht verifizieren kann. Aber interessant war für mich den Abend, dass es in den internationalen Medien, also wie englische Medien, amerikanische Medien, eine komplett andere Berichterstattung darüber gab als in den deutschen Medien. Ja, darüber habe ich dann ja am nächsten Tag nach 4 Stunden Schlaf, ich hatte halt noch einen Termin am nächsten Tag, konnte nur 4 Stunden schlafen, war auch ein bisschen kaputt, naja, und habe dann gesagt, aber es muss raus, die Nummer, und habe dann einfach meine Ungereimtheiten, die ich dort an dem Abend festgestellt habe, einfach auch mal mit dem Stand von Samstagvormittag sozusagen veröffentlicht. Auch ich habe dann teilweise auch wieder Shitstorm gekriegt, weil einige nicht sehen können, dass es halt Samstagvormittag erschienen ist. Und da gab es ja um 12 Uhr gab es ja die Pressekonferenz, und dann sind ja auch wieder ein paar andere Dinge, Details ans Licht gekommen und so weiter. Aber ich sehe dort auch schon einige Ungereimtheiten.
Dann schieß mal los. Nee, was sind denn für dich die objektivsten Ungereimtheiten?
Na, die objektivste Ungereimtheit geht erstmal beim McDonald's los. Also da gab es ja bei CNN ein Interview, das heißt, da war eine... Reporter von CNN hat versucht halt dort im OIZ irgendwie jemanden zu erreichen und hat dann wirklich eine Dame ans Telefon gekriegt, die dann auch live auf Sendung war, die gesagt hat, ihr Sohn wäre dort in der Toilette gewesen und da war gerade der Attentäter und hätte die Knarre nachgeladen und ist dann rausgegangen und hätte sofort Kindern ins Gesicht geschossen. Ja. Das ist der erste Punkt. Der wurde zum Beispiel auch gar nicht medial bei uns berichtet. Ja. Dann haben wir den zweiten Punkt mit diesem ominösen Video vor dem McDonald's. Da gibt es natürlich das müsstest du mal als Fachmann beurteilen. Also zum Beispiel diese Nummer, ob der jetzt, da wird er jetzt eingeblendet, ist eine optische Täuschung, ist das halt ein technisches Problem aufgrund diesen Weißabgleich. Das habe ich, also ich habe es auch versucht auseinanderzunehmen, weil er ja irgendwie komisch auf einmal erscheint. Aber ich bin auch nicht sicher. Vor,
während der Kameramann ranzoomt,
ja.
Man muss ja auch den Umkehrschluss fragen, warum sollte jemand so ein Video auf diese Art und Weise faken? Ich meine, die Leute, auf die er da geschossen hat, die lagen ja dann später auch genau an der Stelle tot am Boden.
Das ist richtig.
Warum sollte jemand dieses Video in der Form faken? Das macht überhaupt keinen Sinn, dass der wie aus dem Nichts angeblich erscheint. Das kann man kameratechnisch erklären. Da bin ich jetzt auch kein Experte drin, ja. Aber das sieht mir halt so aus, als ob der hinter dieser grünen Mülltonne davor kommt. Während er läuft, wird rangezoomt. Da verändert sich natürlich die Auflösung, die sowieso nicht so prickelnd ist bei dem Video. Also da würde ich im Prinzip gar nichts reininterpretieren. Und dann gab es ja auch zu diesem Video die Frage, wieso filmt der Typ eigentlich da in diese Richtung von McDonald's und filmt da dieses Attentat? Ja, ganz einfach, weil kurz vorher Schüsse da drinnen gefallen sind.
Richtig. So, und da haben wir ja auch ein Problem mit der offiziellen Story. Also wie gesagt, wir können davon ausgehen, also innen drinne wurde auch gesagt, ich habe in Kommentaren gelesen, die ich jetzt nicht verifizieren konnte. Ich wollte die YouTube-User versuchen anzuschreiben, leider gibt es dort keine Nachricht zu schreiben. Wir versuchen über andere Wege halt mal an die Hand zu kommen. Der war halt persönlich damit beteiligt, die saßen wohl im zweiten Stock. Die haben gesagt, es wäre ein Maskierter auch gewesen, der dort losgeschossen hätte. Also Fakt ist, wenn ich... Wenn dort jemand im McDonald's gerade Leute erschießt, ja, Kinder waren es, ja, geht dann vor die Tür, seelenruhig, und fängt dann nochmal an, seine Pistole zu schießen. Aber in dem Moment, wo der draußen steht, laufen ja Leute in seine Richtung. Mhm. Und der Punkt ist doch, also wenn ich weiß, dass der dort gerade hier Leute erschossen hat, dann renne ich doch nicht noch dem vor die Flinte, ja, sondern versuche also doch über den Hinterausgang nicht. Oder so.
Ich stelle mir das so vor, ich sitze in McDonald's, nee, da ballert jemand rum, dann springe ich unter den Tisch und weiß gar nicht, wo vorne und hinten ist. Ich weiß auch nicht, wo der Attentäter ist. Ich weiß nur irgendwann, jetzt ist gerade Schusspause. Dann nehme ich meine Füße in der Hand und renne raus. Wenn ich dann natürlich blöderweise dem genau vor die Flinte renne, weil ich gar nicht weiß, dass der selber auch schon draußen ist, dann ist es
oder, Pech, aber... Oder es wurde gerade halt drinnen geschossen, während der schon draußen war. Also das ist zwei
Themen. Das hört man auf dem Video aber es gibt doch gar keine Beweise dafür, dass in dem McDonald's geschossen worden ist.
Doch, das ist offiziell.
Sind da auch Tote im McDonald's?
Warum hat man nicht einen Gast des McDonald's bisher interviewt?
Vielleicht hatte keiner Lust, vielleicht sind die traumatisiert. Das sehe ich jetzt aber noch nicht als Ungereimtheit an.
Ich meine, da gibt es tausend von tausend irgendwelchen Attentaten. Sind da Leute, die immer ihre Kamera...
Vielleicht kommt das noch. Ja? Ja. Aber ich meine, die Leute haben Kinder sterben sehen. Vielleicht hatten die einfach keine Lust, unmittelbar danach interviewt zu werden. Und vielleicht durften die auch gar nicht, konnten auch gar
also
nicht.
Also es war ein zweistöckiger
McDonald's. Bei der Seelsorge waren oder so.
Also ich kenne das. Ich bin da oft, ich war da 100-mal einkaufen schon im OEZ. Im Ötz heißt es in Münchner, das Olympia-Einkaufszentrum. Und auch bei den McDonald's nebendran, die Läden, die das sind, also ich wohne ja im Münchner Norden, ich bin da oft gewesen schon. Deswegen trifft mich das auch irgendwie besonders hart, dass das so Football is coming home, weißt du so, ja. Aber ich habe ein paar Ungereimtheiten auch gefunden, zum Beispiel, was mich stutzig gemacht hat, war das Interview von dem, oder nicht das Interview, sondern eine Abschrift von dem, der Konversation, die dieser Attentäter auf dem Dach angeblich geführt hat, dass der da mit einem er befindet sich auf dem Parkplatz des OEZ-Parkplatzes, oben auf dem Dach, und dann spricht er eben mal mit diesem Anwohner, ja, du Wichser und so, und dann fallen Schüsse und so weiter. Und der erzählt dann irgendwelche komischen Sachen, was so ganz atypisch ist für einen Mensch, der in einer Ausnahmesituation ist, der hier unter Vollgas-Adrenalin steht oder so, sondern mir kam das irgendwie, um es kurz zu machen, ein bisschen Mind-Control vor, ja. Wie wenn da irgendwie einer gerade programmiert geworden wäre, das zu tun und dann jetzt hier so zwischen diesen Programmen hin und her switcht und hin und her läuft. Also ich kann es jetzt nicht komplett vorlesen, würde jetzt zu lange dauern.
Wichtig aber ist ja der Punkt, er sagt, ich habe nichts getan.
Das war das, genau, ja.
Und ich muss mir eine Waffe besorgen, obwohl er eine Waffe in der Hand hat.
Also hat er gesagt, ich muss oder ich musste?
Nee, ich muss eine Waffe besorgen, damit ich, was sagt er, damit ich, was hat er gesagt, damit ich,
ich muss jetzt eine Waffe kaufen um euch und dann hört man es nicht
mehr. Ja, genau.
Also sehr komisch, dieser Dialog, den man so hört in diesem Video, den empfinde ich für sehr komisch. Und jetzt haben wir im Hochweg auch gerade hier drüber gesprochen, der Parkplatz da oben ist leer. Ich habe das Video nicht ganz gesehen, ich weiß jetzt nicht, ob der gesamte Parkplatz leer ist, aber an einem Freitagabend im OEZ kriegst du eigentlich keinen Parkplatz. Immer. Da hat es drei Etagen, die ersten zwei Etagen sind überdacht und die letzte Etage oben, da kriegst du dann am Freitagabend einen Parkplatz, musst aber ganz hinten parken und dann in die Ladenstraße runterlaufen. Das habe ich schon oft gehabt. Und gerade dachte ich mir noch, naja, wenn es heiß ist, dann parken alle unten, aber nicht am Freitagabend. Also das ist seltsam, dass da kein Auto oben stand, das ist komisch.
Okay. Und noch
das ist komisch, ja, also das verstehe ich
nicht. Es ist in diesem Video zu sehen. Also erstmal habe ich drei Versionen dieses Videos gesehen. Einmal eine Version mit der Unterhaltung nur. Dann eine längere Version, wo er dann noch weiter hinten auf dem Parkdeck spazieren geht und dann fallen Schüsse. Dann sieht das auch so ein bisschen aus, als wenn er da getroffen wurde, rennt aber dann wie ein Kaninchen wieder weiter weg. Also,
das kennen wir ja schon, ne? Von Tim Chaos Winnenden. Der hat ja auch mit einer Knieschussverletzung da fröhlich über den Parkplatz
spaziert. Und dann siehst du ein Video, wo auch die Unterhaltung drauf ist. Ich vermute, das ist von einem Nachbarbalkon mitgefilmt worden. Und weil du hörst dann auf einmal türkische Stimmen im Hintergrund oder würde ich sagen, als türkische Stimmen, die dort auf einmal was sagen. In dem Moment, man kennt das ja, wenn dieser dickere Typ, der das dort veröffentlicht hatte, als der runterging, sieht man ja auch, dass er die Kamera runternimmt, das Handy runternimmt, dass diese Szene gibt es halt auch, aber da sind dann halt türkische Stimmen im Hintergrund, die sagen, irgendwas. So, und dann geht er wieder hoch und dann siehst du vor dem Parkhaus, ganz unten am Haus, steht ein Mann, seelenruhig, vor einem Fußgängerüberweg. Die unterhalten sich und auf einmal schießt er. Und was macht er da unten? Der geht dann danach ganz seelenruhig über diesen Fußgängerüberweg rüber und so, wo ich denke, entschuldige, ich meine, wenn ich da jetzt weiß, da sind Schüsse gerade gefallen oder weiß ich was, würde ich da auch meine Füße in die Hand nehmen. Das ist zum Beispiel auch ein Ding,
was auffällig ist. Also es ist jetzt wirklich schwierig, da zu sagen, was da ungereimt ist.
Und was ein nicht, wichtiger ja. Punkt. Ich hatte es mit Wolfgang Eggert ja gestern im Interview.
Was sagt er denn? Wolfgang ist doch ein Mensch, der einen großen...
Also Wolfgang sagt, in der Situation, in der er war, ich meine, die Einheiten waren sofort da und die Polizei ist relativ schnell und wir hätten sowieso, haben garantiert zu dem Zeitpunkt schon alles unter Kontrolle gehabt, in dem Sinne, hätten auch die Hochhäuser sozusagen besetzt, weil das sind ja die besten Positionen für Scharfschützen. Schon auf dem Parkplatz hätte man den Täter ausschalten müssen, nach der Zeit, die vergangen war. Also da müssten schon längst Leute gewesen sein. Also der sitzt ja wie auf dem Präsentierteller auf dem Parkdeck und könnte von den Hochhäusern, die ringsrum stehen, überall, wo garantiert Polizei ist. Wolfgang meinte halt, also entweder war er sich sicher, ja, dass er nicht erschossen wird. Und das ist vielleicht hier gar nicht der Typ, über den wir gerade reden. Ja, mag ja auch sein, weil letztendlich legt er ja nochmal 250 Meter zurück über eine Straße bis hinter den Block in die Heinke-Straße, wo ich mich frage, wie er das bei dem Sicherheitsaufgebot, was dann schon da vor Ort war,
geschafft hat,
noch dieses Parkdeck zu verlassen, eine Straße zu überqueren und so weiter.
Es gibt ja vor allem ein Loch von fast 2 Stunden, bis man ihn gefunden hat.
Aber ich meine, ihr beruft euch hier auf offizielle Informationen.
Habt ihr das
könnt davon sicher sein, dass wir bei Weitem nicht über alle Informationen verfügen.
Nein, natürlich. Und das, was wir jetzt hier machen, machen ja bestimmt jetzt auch immer noch zeitgleich tausende andere, nicht nur von den offiziellen Behörden, sondern von Leuten, die einfach wissen wollen, was passiert ist. Aber dieses 2 Stunden noch, das habe ich von der Polizei erfahren, dass da einfach eine Lücke ist zwischen den Schüssen, den Vorgängen und dem Moment des Auffindens des Täters in der Nebenstraße. Sind 20.30 Uhr war
genau.
Das erst.
Genau, ja. Es war um 10 vor 6 ging das bei McDonald's offiziell los und um 20.30 Uhr kam die Meldung, die dann auch wieder einmal hieß, es wurde eine männliche Leiche gefunden. Einmal hat man sie an der Isar sogar gefunden gehabt, diese Meldung gab es ja auch. Und es gab dann die Meldung, nein, er wäre der Polizei begegnet, die ihn angesprochen hat und daraufhin hätte er sich selbst gerichtet. Und dann habe ich 2 Fotos bekommen, da siehst du ihn dort liegen, also den Täter dort liegen an der Mauer vor so einem Müllcontainer oder was da im Hintergrund noch sind. Und da liegt er dann so an der Mauer und dann habe ich ein Video zugespielt bekommen, da war es schon stockfinster, also da siehst du einfach nur so einen Spot und dann kommt er so ein paar Mal in den Spot, also da muss er ja noch eine ganz schöne lange Zeit dort gelegen haben, also bis da überhaupt was abgedeckt wurde oder bis da, ne? Also wie gesagt, also so lange hat er da halt...
Dunkel wird es erst um 10 in München zurzeit, ja, also das ist Summertime. Nee, aber ich kann euch noch was anderes erzählen von den Auffälligkeiten der Tage vorher. Mittwochnachmittag, das war genau nach unserer Abschlussprüfung, da hatten wir gerade bei der IHK unsere Prüfung gemacht. Wir sind dann mit den Kollegen zusammen an die Isar und haben da gefeiert. Und da flog eine 10er- oder 12er-Formation Hubschraubern, mindestens 10 Bundespolizei-Hubschrauber und noch 2 Rettungshubschrauber, die flogen da in Keilformation über die Stadt. Und ich fand das natürlich als Flieger genial, wenn du auch anguckst, boah, tolle Performance, das ist ja wichtig auch, sieht ja genial aus irgendwo, wenn man jetzt nicht gleich an Krieg denkt. Und das haben aber viele andere auch gesehen. Und da dachte ich mir noch gar nichts zuerst. Ja? Am Donnerstag war auch etwas, was nichts mit dem jetzt zu tun hat, aber am Donnerstag war ein unglaublicher Verkehrsinfarkt in München ohne Grund. Ich weiß nicht, was das war. Ich war 3 Stunden in der Stadt festgesteckt, ich kam nicht mehr weg, ich bin beim Kumpel gewesen. Nachmittags um 15 Uhr ging nichts mehr. Alle Ausfahrtsstraßen, der mittlere Ring, der Autobahnring, die inneren Aus- und Zufahrtsstraßen, es war alles dicht, komplett die Tutti. So was hat, ich wohne schon lange da und mein Kumpel wohnt auch seit 10 Jahren in der Innenstadt, der hat gesagt, sowas hat er noch nicht erlebt. Da ging gar nichts mehr. Da ging es gar nichts mehr. Und vor allem, es gab ein sehr großes Polizeiaufgebot vorher schon. Am Tag vorher waren schon sehr, sehr große Polizei- und Sicherheitskräfte in der Stadt. Das ist jetzt natürlich etwas, was mich am meisten irgendwie aufschreckt bei diesem Gedanken. Also das mit der Polizei habe ich danach auch in der Bildzeitung gelesen, mit den Hubschraubern. Die hatten zurzeit eine Übung für alpinen Flug, also Gebirgsflugausbildung für Hubschrauberbesatzungen. Das muss man üben, das ist wichtig. Es gibt Seilbahnen, du musst wissen, wo du reinfliegen kannst, Fallwinde, Abwinde und so weiter. Das ist natürlich schwierig. Und die haben ihre Station in Oberschleißheim im Norden von München, also müssen die da hinfliegen. Du kannst nicht irgendwo im Chiemgau unten 10 Hubschrauber auf der Wiese parken. Du musst die warten, du musst die tanken, du musst die einsatzklar machen für den nächsten Tag. Das machen die alles.
Gab es nicht parallel irgendwelche Übungen?
Es gab eine Woche eben davor.
Lass mich mal den Gedanken kurz fertig machen. Also sprich, diese Hubschrauber müssen nicht zwingend irgendwie mit dem etwas zu tun haben. Aber die zeitliche Nähe ist für mich sehr auffällig, dass eine Konzentration von vielen Polizeifliegerkräften an den Tagen sowieso schon vor Ort war.
Und Wolfgang sagt, er hat es mit eigenen Augen gesehen, weil seine Freundin oder seine Ex-Freundin ihn darauf aufmerksam gemacht hat. Er wohnt ja fast auch 2 Straßen weiter, war da im Garten. Ja. Dass eine Stunde, bevor das Ding in McDonald's begann, ein Hubschrauber stand über dem OEZ.
Eine Stunde vorher
ungefähr.
Das habe ich jetzt in München schon oft erlebt. Also München hat immer einen Hubschrauber in der Luft stehen.
Aber direkt über dem OEZ.
Ja, das ist natürlich jetzt wieder sehr merkwürdig. Ja. Also um es mal auf einen Punkt zu bringen, war das jetzt vielleicht so, dass irgendwelche Sicherheitsbehörden vorher schon gewarnt haben, dass da vielleicht etwas passiert?
Das können Sie bei einem Amok-Einzeltäter nicht wissen.
Nein, aber dass man die Amok-Einzeltäter-Geschichte dann quasi so uns präsentiert, als das ist das, was passiert ist an dem Tag und andere Dinge verhindert worden sind.
Aber es wurde doch schon gefragt, auch bei der Pressekonferenz, den Abend, nicht die Pressekonferenz, sondern dieser Pressesprecher der Polizei, der hat ja öfters dem Abend Statements abgegeben, in seinem zweiten Statement, ich habe das auch gesichert, fragt der eine Reporter, was dann daran dran sei. Es soll um 16 Uhr schon über Facebook ein Terroranschlag angekündigt worden sein. Und da hat er gesagt, nee, das hört er zum ersten Mal.
So. Ich hab das recherchiert, gelesen, gerade vorhin nochmal geguckt. Das war ein Fake, wie sich jetzt im Nachhinein herausstellt. Mhm. Derjenige, der das verfasst hat, hat das selber zugegeben, dass es ein Späßchen war. Und er kann sich jetzt kaum noch vor Nachfragen retten und hat das vorhin aufgeklärt im Netz. Also das ist von diesem Dennis Hemmel oder so, oder Remmel gewesen,
was dieser Fake? Post. Der hat gesagt, jetzt passiert.
Nein, er war total unkonkret. Er hat halt zufälligerweise 3 Stunden vorher von einem Terroranschlag gewarnt, hat aber gesagt, das macht er immer mal wieder, das war einfach Zufall. Okay, dass da alle drauf aufgesprungen sind.
Okay.
Und dieses Operation Good Coup, das hat er sich ausgedacht. Also ich habe auch danach gesucht und ich habe dazu nichts
gefunden. Achso, diese Nummer, wo die Telekom angeblich ab 5:30 dort die Netze abgeschaltet.
Ja. Ich muss mal kurz einen Einwurf machen. Ja. Breaking News over Oberfranken. Ich lese mal die eine Mainstream-Nachricht los. Aktuell wurden im Raum Nürnberg und Zirndorf mehrere verdächtige Koffer gefunden. Einer davon ist in Zirndorf bereits detoniert. Weitere Kofferfunde am Nürnberger zentralen Omnibusbahnplatz sowie am Aufsitzplatz Polizei im Großeinsatz.
Schon wieder, jetzt live.
Live, jetzt weiß auch jeder, wann wir die Sendung aufzeichnen. Andere Mainstream-News. Bei dem Vorfall ist nach Angaben des Innenministeriums niemand verletzt worden, es sei kein Sachschaden entstanden. Laut Bayerischen Rundfunk und Süddeutscher war der Koffer mit zahlreichen Spraydosen gefüllt in der Nähe der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge bei Nürnberg. Gibt es jetzt diesen Großeinsatz und wie die Polizei in Fürth mitteilt, kam es zur Explosion eines Rollkoffers mit anschließender Verpuffung. Es gibt keinen Hinweis auf Sprengstoffe. Also kann man mal sehen, wie die einen das darstellen, ja, Breaking News, Großeinsatz, Kofferfunde, einer bereits detoniert, dass es keine Toten, keine Verletzten, keinen Sachschaden gibt, erwähnen wir nicht. Ja, wir schreiben stattdessen lieber mehr in Kürze, damit die Leute dranbleiben. Also ihr versteht, worum es bei den Medien eigentlich geht.
Ja, denen klar.
Geht es nicht darum, in irgendeiner Weise zu informieren, nachzuhaken, Ungereimtheiten aufzulösen. Denen geht es um Einschaltquote, die Ersten zu sein. und Profit zu machen.
Ja, aber auch sie folgen aber trotzdem auch einer Meinungsagenda und das ist eindeutig zu sehen. Übrigens, ich habe heute auch eine Bombe mitgebracht, weil ich habe gedacht, zwei Bomben in einer Sendung ist eigentlich statistisch ausgeschlossen. Mhm. Deswegen habe ich sie lieber mitgebracht. Mhm.
Verstehe ich.
sie haben eine gewisse Agenda und das diese Voraussage, die jetzt auch Wolfgang gemacht hat, bezieht sich auf das, dass es auch wahrscheinlich einen Anschlag geben wird demnächst, den man sozusagen rechten oder AfD-nahen Kräften in die Schuhe schieben muss. Ja?
Ganz ehrlich, aktuell, Breaking News, die Hinweise auf ein rassistisches Motiv des David S. Verdichten sich.
Ja. So, und der hat auch mit AfD oder Pegida sympathisiert.
Lass uns den David S. nochmal besprechen. Ja. Ich meine,
er heißt nicht David.
Er heißt Ali David.
Ali Daoud. Sayowakan oder irgendwie. Ja. Nicht David.
Nicht soll. David Sonbuli
schreibt. Er ist Deutsch-Iraner. Ja, hat auf seinem Facebook-Profil eine türkische Flagge. Ja, die englischen Medien und amerikanischen Medien, glaube ich, haben berichtet, er wäre Syrer oder sowas. Ja? Also was stimmt da nicht? Also warum habe ich als Iraner, ich habe das ja auch nochmal nachgecheckt im Google Cache und so weiter, und tatsächlich ist dieses Profil existiert mit dieser türkischen Fahne. Also das macht mich stutzig, warum auf einmal eine türkische Fahne beim Deutsch-Iraner im Hintergrund
ist. Ich habe eine Atombombenexplosion derzeit auf meinem Facebook-Profil als Bild oben gepostet. Ah, so.
Zugriff.
Ich finde, ja, da kann man jetzt auch vielleicht mehr reininterpretieren. Offensichtlich hatte er ja einen Hass auf Türken. Ich meine, die meisten seiner Opfer, er hat die ja auch noch dahin gelockt. Mit dem gehackten Facebook-Profil. Ich finde jetzt anhand der Fakten, die wir kennen, natürlich können wir auch nach Strichen Faden verarscht werden, keine Ahnung, aber anhand der Fakten, die jetzt offiziell vorliegen, liegt der Verdacht, dass es was mit Rassismus oder Ausländerhass zu tun hat, schon nahe, muss man sagen. Er hat es auch zum 5. Jahrestag der Breivik-Anschläge gemacht.
Ja, aber ich habe so die Vermutung, dass man diese Breivik-Nummer ihm einfach auch dort schnell, um ein anderes Motiv zu finden. Ich meine, jetzt mal ehrlich, machen wir uns doch mal klar, wenn in einer Großstadt wie München so eine Hatz gemacht wird, wegen einer Person.
Was man zu dem Zeitpunkt aber nicht weiß.
Gut, aber was ich aber dann relativ schnell rausstellen musste aufgrund der Lage. Ich meine, die Polizei sperrt da nicht umsonst die komplette Innenstadt ab und macht diesen Terror, also was auch ziemlich weit war. Mhm. Warum macht sie das? Weil der Verdacht liegt für mich nahe, wenn die schon so eine Aktion starten, haben die Hinweise auf mehr gehabt.
Eben.
Und sie lassen es einfach nicht an die Öffentlichkeit heraus und schieben es jetzt nur einem Einzeltäter in die Schuhe.
Dafür spricht nämlich auch die unglaubliche Menge der Sicherheitskräfte, die in so kurzer Zeit aufgetaucht sind. Also da waren Cobra-Spezialeinheiten, das ist so die österreichische GSG 9, die GSG 9 selber war da, es waren hunderte Einsatzkräfte da und München ist eine relativ gut bestückte Stadt in Sachen Polizeikräfte. Die haben das Oktoberfest, gilt als sicherste Stadt, die Bayern sind sowieso immer ein bisschen mehr pro Sicherheit. Aber 2.500 innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb wenigen Stunden da reinzukriegen, das frage ich mich dann schon, wenn die aus Bamberg anfahren, dann brauchen die 2.5 Stunden mit ihren Bullis. Ja. Heute habe ich die überholt, so eine Kolonne von Bundesfahrzeugen, die fahren nicht mehr wie 120, 130.
Ja, wenn sie müssen schon.
Ja, okay, stimmt, mit Blaulicht wären sie vielleicht ein bisschen schneller, aber trotzdem, du musst mal denken, um allein logistisch so viele Leute aus dem Null, aus dem Stand dahin zu bringen, entweder die haben vorher schon was gewusst, und haben dann eben so und so viel Personal schon in Abrufbereitschaft gehabt, dass die gesattelt und gepackt irgendwie auf ihren Koffern saßen und dann nur noch vor Ort sind. Oder die waren sogar schon vor Ort. Wofür jetzt dann wieder diese Hubschrauber-Konzentration sprechen würde. Also da ist wirklich einiges, natürlich so, wir spekulieren jetzt hier, wir stochern im blauen Dunst, ja, aber es ist einiges, was mir spanisch vorkommt. Ich bin jetzt kein Fan, der sofort wieder Verschwörung schreit, aber hier ist irgendwas ist da faul.
Wir können uns doch gar nicht festlegen, weil wir auch keine harten Fakten in dem Sinne haben. Aber es gibt halt Sachen, die einfach wieder auffällig sind und die ja auch in gewisse Muster passen. Die wir ja auch bei anderen Nummern, auch bei Winnenden, wissen wir ja auch, wie viele Fragen da offen sind. Ja. Und das ist mir einfach zu einfach gewesen, weil man zum Anfang hat man versucht, das auf eine Nazi-Nummer zu schieben. Also da kam ja die erste Aussage war ja, er hatte Springerstiefel an und hat scheiß Ausländer.
Das hat ein Augenzeuge, ich glaube, auf NTV zuerst geäußert.
Genau, und das ging ja auch rum. Das ging ja auch durch die Medien rum.
Ja gut. Es gibt ja auch gegenteilige Aussagen. Leute, die auf CNN berichtet haben, er hätte Allahu Akbar geschrien.
Das sagte die Frau zum Beispiel, die dort.
Grundsätzlich, Zeugenaussagen sind eigentlich nichts wert. Ja. Das kann dir jeder Polizeibeamte bestätigen. Das sind Verkehrsunfall, 5 Zeugen, 5 verschiedene Storys. Also eigentlich kann man damit gar nicht großartig argumentieren. Und da die Medien ja die Zeugen die ganze Zeit zitieren, die einen haben den, die anderen haben den. So, deswegen berichten die einen die eine Story und die anderen die andere Story. Und die widersprechen sich. Und wir sitzen jetzt hier und sagen, wir werden doch hier komplett verarscht. Also ich würde halt meinst an manchen Stellen, wir werden komplett verarscht. Das will ich gar nicht in Abrede stellen, bevor ich jetzt einen dritten Shitstorm auslöse. Ich meine, weißt du, es gibt Argumente im Netz, die sehen die Verschwörung dahingehend, der Täter wurde in der Heinke-Straße tot aufgefunden. Und wo wurde Heinke geboren? In Ansbach. Okay. Was für ein Beweis.
Ja, ja,
so, genau. anderes Thema, dieser Journalist, Gutjahr. Mhm. Kann man nicht einfach mal einen Zufall akzeptieren? Es gibt Zufälle und es gibt mehr Zufälle, als man denkt, wenn man dafür offen ist.
Ja, bei zweien kann ich auch noch von Zufall sprechen, wenn er bei einem NSU...
Wenn er beim nächsten Anschlag...
Wenn ein NSU-Agent bei 6 verschiedenen Anschlägen dabei ist, dann ist es kein Zufall.
Anderes Thema.
Moment, aber dann muss man sagen, macht es mich dann stutzig, also warum sich der Gutjahr gerade wieder verdächtiger gemacht hat, ist das, dass er erstens seinen Twitter-Post vom OIZ wieder gelöscht hat. Warum soll ich das machen? Und dass anscheinend, nachdem das raus war, dass bei Wikipedia zu lesen ist, dass seine Frau bekennende Zionistin ist und für den Mossad gearbeitet hat im Rang eines Leutnants, dass auf einmal dieser Eintrag verschwunden war. Ja, also kurze Zeit danach. Und das macht es ja irgendwo wieder verdächtig, weil wenn die mich zu verbergen haben und sagen, ja na gut, das war halt so und sie war da mal beim Mossad, das ist halt in der Militärlaufbahn mal üblich, dass das mal passiert, dass man auch mal für den Geheimdienst arbeitet und dass er dort halt war. Ich meine, welchen Grund hat er dann jetzt diesen OIZ-Eintrag von Twitter wieder zu entfernen?
Also, ja gut, wenn das irgendwelche Leute im Internet schreiben und dann kriegt er wiederum per Mail einen Shitstorm, du Zionist und bla bla bla.
Ja, den bekommt dann er ja sowieso. So.
Aber deswegen einen Löschantrag einfach gestellt bei Wikipedia, weil es ihm vielleicht einfach auf den Keks ging. Also ich will jetzt hier diesen Mann überhaupt nicht verteidigen. Ich finde, er hat auch keine gute Berichterstattung gemacht. Weder in Nizza noch in München, das muss man für die Zuschauer vielleicht noch dazu sagen. Wir reden über den Journalisten Gutjahr, der das berühmte Video von dem LKW in Nizza gemacht hat. Den Anfang des Anschlags sozusagen in Nizza und der dann eben auch aus München berichtet hat, wo viele gesagt haben, so einen Zufall kann es nicht geben. Man muss einfach dazu sagen, der wohnt in München, hat in Nizza Urlaub gemacht, war halt in diesem Anschlag. Er hat diesen LKW gefilmt, okay, er war das eben.
Von seinem so. Balkon.
Und dann war er halt wieder zu Hause in München und da hat sich der Anschlag ereignet. Und es ist ja nicht so, dass er dabei gewesen ist bei dem Anschlag, sondern er ist dann halt in der Funktion als Reporter dahin gegangen und hat dann vor Ort berichtet. Also da kann ich.
Und wenn das eine Station in München hat, bei N24 oder sonst oder bei ARD oder sonst was, das ist ja eine Medienhauptstadt. Apropos Nizza, kurzer Einschub. Ich habe heute zum ersten Mal ein Foto gesehen von dem LKW. Also entweder da stimmt was nicht oder die gesamte Polizei muss zum Schießtraining in Frankreich, weil überall sind Einschusslöcher in dieser Windschutzscheibe, außer auf der Fahrerseite. Und wenn ich einen Fahrer stoppen will, wohin schieße ich? Auf die Seite
vom Fahrer. Aber ganz ehrlich, guck mal, du hast hier Beifahrer, hier Fahrer, ja. Du schießt von hier. Du zielst auf den Fahrer.
Ja, dann wären die Einschusslöcher anders, die sind ja alle von vorne, die Löcher.
Nö, nicht alle, da gibt es auch welche von der Seite.
Aber das ist... Auf wessen Seite bist du eigentlich hier?
Ich versuche heute mal ein bisschen, ich bin heute das Enfant terrible und versuche mal ein bisschen sachlich zu argumentieren.
Du hast
ich
ja
will,
recht.
Ich will keine Lanze brechen für die Medien. Ich weiß nicht, ob die Storys stimmen. Es ist nur einfach, ich vergleiche es mit früheren Taten, wo die Ungereimtheiten wesentlich offensichtlicher sind als jetzt in München. Andere Ungereimtheit eben, man sprach die ganze Zeit von 3 Personen mit Langwaffen. Könnte es nicht einfach auch so gewesen sein? Ich glaube, das wurde sogar auch schon so bestätigt, dass man hier Zivilpolizei einfach mit Tätern verwechselt
hat. Wenn die Leute in Panikmodus sind und lesen hier eine Twitter-Nachricht nach dem anderen, es sind Leute unterwegs und da ist ein Zivilpolizist ohne Splitterweste, vielleicht nur mit einer Signalweste drumherum oder auch nicht, und der hat eine MP in der Hand, so eine kleine Uzi oder sonst irgendwas aus dem Bereitschaftsauto raus, ja okay, dann denkt vielleicht Gisela Müller, scheiße, da ist der Nächste. Ja.
Also in der englischen Presse konnte man aber gleich an dem Abend auch noch 3 Festgenommene sehen. Darüber hat man auch kein Wort verloren. Also
ja, gut, aber 3 Festgenommene in München,
ja, Moment, mit Sicherheit jeden Tag. Nein, aber die ja im Zusammenhang mit dieser OEZ-Geschichte wurden die ja festgenommen. Also was mich da stutzig macht, ist halt, man hätte ja diese
Nachricht durchaus bringen können. Das wurden drei Tatverdächtige festgenommen und hätte doch im Nachhinein sagen können, hat sich nicht bestätigt.
Ich glaube, die Nachricht habe ich irgendwo gelesen am Rande, weil es relativ unbedeutend war. Wenn du Polizist bist, du suchst nach einem Attentäter und hast eine grobe Beschreibung, schwarze Klamotten, schwarze Haare, 1,78 groß, dann legst du erstmal jeden Handschellen an, der in diese Kategorie passt.
Nee, also das waren schon, die sahen schon, der eine war komplett fast nackt, bis auf eine Socke und seinen Schlüpper, den er noch anhatte. Also da muss ja schon einiges an Handgreiflichkeiten gegangen sein, dass sie da, also ihn da so, also in dieser Art und Weise abführen.
Wisst ihr was, wir werden das jetzt bestimmt nicht endgültig klären können und wir sollten das Thema vielleicht mal einen Deckel drauf machen, weil wir sollten vielleicht eher in die Richtung kommen, auch gar nicht so genau Reutlingen, Ansbach, Würzburg, was da passiert ist, sondern vielmehr auf die Berichterstattung über das Ganze übergehen. Ja? Das ist das, was mich jetzt wirklich fasziniert und auch irgendwie beschäftigt hat die letzten Tage, dass auf der einen Seite natürlich massive Ungereimtheiten auftauchen, das haben wir jetzt gerade besprochen, aber wie damit in der Öffentlichkeit umgegangen wird, das finde ich zum Beispiel sehr, sehr krass. Ja? Mann in Reutlingen tötet eine Frau. Das ist so Mann. Nicht russischer Mann oder der Syrer oder sonst irgendwas. Im Vergleich dazu hat neulich jemand gepostet, russische Hooligans vermöbeln französische Fußballfans schwer. Okay, da hat einer eine gebrochene Nase gehabt, der ist am nächsten Tag wieder aus dem Krankenhaus gekommen.
Das liegt aber auch einfach schlicht und ergreifend daran, dass derjenige, der das berichtet, es in dem Moment einfach nicht besser weiß. Wenn russische Hooligans rumkloppen, dann weiß man das von Anfang an, dass es russische Hooligans waren. Dann kann man das von Anfang an so schreiben. Wenn du von der Polizei, über den Polizeiticker die Information erhältst, Mann ersticht Frau, dann kannst du daraus weder einen Flüchtling, einen Deutschen, einen Rassisten oder sonst was machen.
Heute Journal 19 Uhr, Tagesschau 20.15 Uhr und Tagesthemen 22.30 Uhr haben jedes Mal Mann tötet Frau gemacht und nicht der und der Syrer.
Frank, wir wissen doch genau, dass die mittlerweile zwar lockerer geworden sind, aber wir wissen doch genau, dass sie sozusagen diese Sachen vermeiden genau. sollen.
Ja, ich spreche über das Wording in den Medien.
Ich spreche jetzt über die Wortwahl. Schild und Schwert
Die sind sehr vorsichtig.
Das kann ja auch sein, dass sie auf Nummer sicher gehen wollen. Um das Ganze nicht anzuheizen.
Ja. Finde ich gut eigentlich.
Eigentlich gibt es einen Backs, also eine Klatsche zurück, wenn das rauskommt. Ja? Wieso haben die Medien nicht direkt gesagt, dass das so und so ist? Ja?
Das ist ein Flüchtling war.
Richtig, ein Flüchtling oder ne, egal bei welcher Schlagzeile jetzt. Ne? Da kommt eigentlich viel mehr zurück. Eigentlich müssten die Medien gelernt haben, dass sie nah an der... Aber das sind auch nur Menschen und die wollen vielleicht wirklich, so jetzt bei den ganzen Unruhen im Land, machen wir jetzt nicht dieses Fass auf, wir schreiben Mann, so wie die, ja. Ne, ganz neutral, ohne da jetzt eine Wertung reinzugeben.
Ja, aber das ist das, was den Menschen auf den Keks geht einfach, weißt du? Das ist ja das, was, das entspricht eben nicht der Wahrheit. Der Typ heißt nicht David S., sondern Ali Daoud so und so, ja? Wieso macht man aus dem den Deutschen? Und sagt nicht, hey, das ist jemand mit Migrationshintergrund.
Der hat einen deutschen
und ganz ehrlich, ich habe keine Probleme mit Leuten mit Migrationshintergrund. Im Gegenteil, ich habe sehr viele Freunde davon. Mir geht es hier um die Stimmungsmacher in der Bevölkerung.
Es geht jetzt einfach um die authentische und wahrheitsgemäße Berichterstattung. Ja. Und wenn der Fakt so ist, dann muss ich den auch so berichten. Und nicht, weil es Frau Merkel nicht in den Kram passt, in ihre Willkommenskulturpolitik, dann kann ich diese Nachrichten nicht in Euphemismen einhüllen.
Wir sind uns einig, die Medien berichten unter aller Sau. Punkt.
Da sind wir uns
alle einig. Da sind wir uns einig. Aber können wir aufgrund der medialen Fehlberichterstattung schlussfolgern, dass da jetzt Geheimdienste, Mossad oder sonst irgendwas da drin stecken? Das sind dann auch zwei verschiedene Sachen, die man differenziert betrachten muss.
Gehe ich von aus, aber auch bei der Geschichte München und Ansbach, also Wolfgang hat ja die These sogar, dass vielleicht die Türken da mit drinne stecken, ja, in dieser Nummer. Weiß nicht, ob du das Interview schon gesehen hast.
Ich kenne ja Wolfgang.
Okay. Also er spekuliert in diese Richtung, weil er natürlich gerade wieder sieht, dass, sagen wir mal, auch ein Iraner letztendlich wieder in die Arschlochposition, auf Deutsch gesagt, kommt. Und die Israelis natürlich seit Jahren nichts anderes machen außenpolitisch, als den Iran zu bashen oder dort halt die Leute gegen den Iran zu bekommen, positioniert zu bekommen. Und er sagt, dass er recherchiert hat schon seit Monaten oder so, dass auch die Türkei zum Beispiel auf dem Wege ist, sich Atomzeug zu besorgen, also Atombomben zu besorgen. oder Material dafür. Und da gab es doch auch noch einen Anschlag gerade und da soll angeblich auch der BND mit drin hängen und dass das auch eine Aktion war, die sozusagen sich jetzt auch auf Bayern konzentriert, weil Bayern und, wie heißt der Ministerpräsident, Seehofer sind ja praktisch die absoluten Feinde oder Gegner, was zum Beispiel EU-Eintritt der Türkei und so weiter betrifft und so weiter, weil das sich ja komischerweise gerade auch in Bayern alles konzentriert, ja, diese Anschläge.
Aber wo ist da jetzt die Zielorientiertheit im Sinne derjenigen, die da Anschläge machen?
Ja, um praktisch entgegengesetzt zu Merkels Willkommenspolitik, die alles in Butter sehen möchte, ja, bringen sie diese Dinge auf den Weg, um die Leute, um diese Bürger,
also quasi um die Kontrabewegung von Seehofer und Co. zu stärken, den Spaltung.
Die Unruhe, das Chaos langsam zu stiften, weil die Leute, wenn also noch zwei Wochen in diesem Stil mit diesen Nachrichten, dann weiß ich nicht, was hier los ist auf den Straßen.
Aber insofern können wir doch eigentlich, wenn wir jetzt mal den Umkehrschluss ziehen, den Medien dankbar sein, dass sie da sehr zurückhaltend sind und eben nicht gleich sagen, Rechtsterrorismus, islamistischer Terror, morgen wieder Rechtsterrorismus, übermorgen wieder islamistischer Terror. Genau das gießt ja Öl ins Feuer und bringt die Leute gegenseitig auf die Straße. Aber wenn sie sagen, oh, Amokläufer, Einzeltäter,
aber denke ich mal in die andere Seite rein. Wenn ich das jetzt mal, welche Geheimnis auch immer, solche Dinger fingiere und sage, okay, ich will ja damit eine Wirkung haben und sehe, okay, das medial kommt das nicht an, dann werde ich irgendwann ein Riesending starten, wo sie gar nicht mehr drumherum kommen, berichten zu müssen. Mhm. Ja? Also das wäre dann der andere Effekt. Ja? Also,
aber ich habe jetzt, das Bayerische Innenministerium hat jetzt infolge von den Attentaten ist auf die Idee gekommen, wir schieben jetzt Flüchtlinge in Krisengebiete ab. Was? Also wo löst denn das Problem?
Gar nicht.
Überhaupt nicht. Aber trotzdem schreien da viele Juhu.
Also die müssen jetzt halt irgendwas zeigen, damit die Bevölkerung denkt, die tun irgendwas.
Ja, aber
und wenn die gar nichts tun würden, dann...
Einen Grundgesetzbruch anzukündigen, der absolut nichts mit dem Problem zu tun hat. Also da frage ich mich.
Also jetzt brechen doch in dieser Situation mich, komplett soll. Das Grundgesetz. Also selbst als das losging im letzten Jahr, wurde das Grundgesetz gebrochen. Über das Grundgesetz selbst, um auch einen Shitstorm auch wieder vorzubeugen, weiß ich Bescheid, ja. Und über die Situation. Aber letztendlich sind das ja die Regeln, die sie vorgeben, an die sie sich halten und an die halten sie sich nicht. Ja? Und mittlerweile, glaube ich, ist es so, dass es gab auch, glaube ich, Gesetzesänderungen beim Asylrecht mittlerweile, also dass die sozusagen, selbst wenn die abgelehnt wurden als Asylbewerber, sofort irgendwie den Flüchtlingsstatus bekommen oder sowas, dass sie auch noch mindestens 6 Monate auch Sozialgelder bekommen und so weiter. Also da die einklagen können sozusagen. Ja? Also da passiert ganz, ganz, also das haben wir ja letztendlich auch vorausgesehen oder wir haben ja das vermutet, dass es eskalieren wird, diese Geschichte, weil das kann nicht gesund sein, was dort letztes Jahr abgegangen ist.
Vielleicht nicht sogar die Agenda, dass das so passieren muss?
Genau, das ist der Punkt.
Ich habe eine interessante Agenda. Mail gekriegt von einem Zuschauer und auch Aktivist, der geschrieben hat, es geht eigentlich jetzt darum, sich nicht von dieser Angstspirale anstecken zu lassen, dass man nämlich umhergeht und andere Flüchtlinge haben geschrieben, in München, wenn sie jetzt da laufen, dann gehen die Deutschen auf die andere Straßenseite, wenn sie da laufen einfach. Und das sind Leute, die seit Jahren in München leben und halt einfach arabisch ausschauen, weil sie aus der Türkei kommen oder sonst irgendwo. Ja? Also dass so eine grundsätzliche Angst geht und auch die ganzen Diskussionen, so, ja, es gibt eine gute Angst und der und alle sind die Psychologen drin, die machen alles, sie müssen jetzt aufpassen und so, dass es genau darum geht, weil Angst fressen Seele auf. Ja? Da gibt es auch diesen berühmten Spruch. Wie siehst du das, Lukas? Ich meine, du kommst aus der Friedensbewegung, das ist ja eigentlich das zentrale Thema, was wir eigentlich haben sollten, Frieden. Siehst du das als vielleicht eine Gefahr oder eine der möglichen Ursachen für diese ganze Agenda, die da passiert, dass man dann einfach mit Angst zuklopfen möchte?
Also, dass generell mit Angst gespielt wird, gewissen Kreisen, ja, das weiß man ja. Dass Medien auch lenken können mit Angst, auch zum Beispiel, um ein Votum, ja, für was auch immer so ausfallen zu lassen oder wie auch immer. Ne? Also das ist schon Bestandteil, nur das Problem ist, also ich war auch erschrocken, als ich in Facebook die ganzen Reaktionen gesehen habe.
Ich war jetzt nicht so tief drin, dass ich mir alles anschauen konnte. Ich höre zum ersten Mal, dass es 3 Videos gegeben hat. Da, ich habe nur eins gesehen. Und dann habe ich auch noch ein Interview gesehen mit demjenigen, der in dieser Szene auch runtergerufen hat, also sich unterhalten hat mit dem Täter. Im Endeffekt, was mich erschrocken hat, ist, dass direkt die ersten Posts von AfD-nahen Leuten zum Beispiel, ja, jetzt auf jeden Fall AfD wählen. So, ne? Da wird sofort, wird daraus, werden die Leute direkt ins Boot gezogen. Ja, das auf die eine Seite, dann gibt es noch auf der anderen Seite, das sehen wir ja schon seit längerer Zeit, dass es halt da wirklich eine Spaltung gibt zwischen links schon vielleicht in die Extreme, also Leuten, die ins Extreme reingehen und dann halt auch Leute, die sehr konservativ sind und nicht gehört werden von der Politik und dann in die andere Richtung gehen. Ja, und schlimm finde ich einfach, dass das betrieben wird und ich bin keiner, der sich davon beeinflussen lässt und bin erschrocken, wie viele Menschen da tatsächlich drauf anspringen.
Aber haben wir das nicht gerade in Europa generell? Also wir haben das Votum in Österreich gesehen, da waren es auch 50-50. Mhm. Ja, wir
du haben meinst jetzt den von Inge Rauscher, den EU-Austrittsantrag?
Nein, sondern den Bundespräsidenten, die jetzt wiederholt wird. Ja. Dann hatten wir den Brexit, auch knapp 50-50. Ja, also wir haben überall gerade dieses komplett so pari-pari. Ja. Mhm. Und das ist dieses Spalten, keine Frage. Ja, und natürlich, klar, dann sowas würde ich natürlich dann auch unter aller Sau, aber man weiß es nicht.
Die Bevölkerung reibt sich selber auf.
Also es gab auch von sogenannten Linken dann Posts, die gesagt haben, na, hoffentlich war es ein Rechter, ja, damit nicht wieder die Nazis das für ihre Propaganda ausschlachten können, diesen Anschlag. Also das waren so mehrere Posts, die da also in diese Kerbe gehauen haben.
Und im Endeffekt schlachten sie es für ihre Propaganda.
Genau.
So, ja. Also das ist ja das Schlimme, was ich halt beobachte. Ne? Ich habe in dem Moment, wo ich davon gehört habe, habe ich nur gedacht, okay, ich muss aber auch verblüfft feststellen, wie ruhig auch ich da auch geblieben bin. Also auch so teilweise, da habe ich mich selber auch gefragt, ist das abgestumpft? Mhm. Ja, mit Sicherheit, wenn ich in München gewesen wäre, hätte ich da vielleicht auch erstmal ganz andere Erlebnisse gehabt. Aber ich sag mal, mit dem Thema, wenn man sich damit beschäftigt, ja, also auch weiß, dass gewisse Dinge auch in der Vergangenheit inszeniert waren, also oder beziehungsweise dass der Nutzen rausgezogen wurde von gewissen Kreisen und so weiter. Wenn man das weiß, dann geht man, also gehe ich auf jeden Fall viel ruhiger damit um. Und da wäre es halt eigentlich wichtig, dass man drüber diskutiert. Jetzt das, was ihr gerade hier an den Tisch macht, ich feiere übrigens den Frank, dass er auch mal so eine richtig gute Gegenposition hier eingenommen hat, jetzt sage ich mal, weil das sind auch die Dinge, die ich beobachtet habe. Mhm. Da gibt es Leute, die haben mit dem Video, wo, das haben wir ja eben besprochen, wo die Person rausläuft, ja, und verschwommen ist. Das habe ich mir, ich bin kein Fachmann, aber technisch so erklärt, dass das Gebäude steht. Beim Heranzoomen ist erstmal alles unscharf und der Mann, der da rauskommt, der bewegt sich. Und für die Kamera ist erstmal alles, was steht, ist erstmal scharf. Also so ist erstmal von der Farbe auch da. Und ich habe mir das auch, das YouTube-Video auf Zeitlupe angeguckt und habe da auch wirklich nachgeschaut. Ja, ich wollte es wissen halt, ne? Wie sieht das wirklich aus? Und dann habe ich da so einen Schatten wahrgenommen. Das heißt, da war eine Bewegung aus der Tür heraus und erst als der Mann stehen bleibt, erfasst ihn die Kamera ganz. So, dann wird's scharf. Und das ist für mich eine technische Geschichte, dass das auf jeden Fall, da ist kein Hologramm oder so, irgendwas, also ja.
Auch wenn eine Alternative, entweder wurde er von Zeta Reticula in dem Moment reingebeamt oder das Video ist gefaked. Und beides führt in die Sackgasse, wenn du da weiter denkst. Deswegen.
Ja, und viele andere Dinge. Was mir halt wichtig wäre, ist einfach die Diskussion ganz nüchtern zu führen. Was ist jetzt los? Eine Bestandaufnahme und so. Aber es wird getrommelt auf beiden Seiten und ich weiß nicht, wo das hinführt.
Also ich denke, deswegen berichten wir ja auch so mit dem Unterton, aber es ist wirklich auch momentan sehr krass, wie man missverstanden werden kann mit Sachen, die man äußert oder die man bringt. Und ich muss mich immer anstrengen und mir immer merken, okay, du musst es noch detailreicher erklären, was du wirklich meinst, weil sonst verstehen dich die Leute wieder miss. Also nicht nur bei Kommentaren in der nonverbalen Konversation, wo es ja auch ganz, ganz schwierig ist. Deswegen machen wir ja zum Beispiel solche Videos. Also jetzt gerade das erste Video, oder das Video jetzt mit Eckart, mit Wolfgang, da kam dann auch, ja, das Video ist totaler Fake und das hat nie stattgefunden. Also, wo ich sage, ja, das haben wir doch auch gar nicht behauptet, dass das alles echt ist. Wir haben doch nur die Fragen gestellt, wir stellen doch nur Fragen und wollen die Leute dafür sensibilisieren, dass wir genauer hingucken müssen, dass wir uns nicht verrückt machen lassen dürfen davon und dass wir jetzt nicht wie die Schafsherde sozusagen was die Agenda vielleicht vor uns vorgesehen hat, dem auch folgen, sondern dass wir sagen, nein, wir bleiben trotzdem ruhig und ich gehe trotzdem, ich habe auch meine türkischen Freunde in meiner Heimatstadt, bei dem ich gerne, der mir gerne eine Pizza vorbeibringen, mit dem ich sehr gut kann und weiß ich was alles, dass ich den deswegen nicht verachte, sondern er kann ja auch nichts dafür oder so. Ja, also das sind ja immer, ist ja immer, für mich ist dann der Mensch dann für sich, also es gibt da Arschlöcher und da Arschlöcher auf Deutsch gesagt. Ja?
Beispiel, hier steht ja unter der Überschrift, wir haben einmal 10 Fragen rund um das Attentat zusammengestellt. Ja. Fragezeichen sehe ich ja keine. Das sind einfach nur 10 Behauptungen. Ja. Fragen stellen ist absolut legitim, selbst wenn es dumme Fragen sind. Es gibt keine dummen Fragen.
Aber, ihr versteht aber ja auch,
man kann nicht sich dahinter verstecken, was eben leider auch viele machen, sagen, ich stelle doch nur Fragen. Und dann kommt da aber eigentlich andauernd irgendwelche vermeintlichen Wahrheiten, die aber bei genauerer Betrachtung oft gar keine sind.
Es ist doch so, dass wir in den letzten Jahren und bestimmt die letzten 15 Jahre seit 9/11 einfach so oft angelogen worden sind, dass die Leute, die einen offenen Geist haben und halt einfach sich ein bisschen mehr informiert haben, wissen, okay, was kommt als nächstes? Das ist quasi schon so eine vorausahnende so eine Ahnung, die man einfach hat, okay, was stimmt jetzt hier nicht? Was ist jetzt hier faul? Zum Beispiel, um es auch mal anzuschneiden, wir haben ja noch viele Themen, die wir jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr durchbringen. Türkei, ja, also das hat ja alle Anzeichen einer False Flag, wenn sogar die Welt und die FAZ und andere Mainstream-Medien diese Fragen bringen, wenn die Moderatoren in den Nachrichtenmagazinen der großen Fernseh- und Funkhäuser sagen, ja, also muss man da nicht etwas komisch werden, wenn am gleichen Tag noch 2.500 Richter dazu verhaftet werden und jetzt sind es ja schon 60.000 Personen, die da unten eingesperrt worden sind. Also,
die Listen waren fertig.
Ja, also ist es nicht wirklich False Flag per se, weißt du, dass wir alle davon ausgehen, okay, wenn sowas Großes passiert, muss es eigentlich ein Anschlag unter falscher Flagge sein, ja?
Aber es muss aber auch Raum für Spekulationen geben, also dass man gewisse Denkmodelle anspricht. Und aber da muss man das natürlich auch dazu konkret sagen, so wie Wolfgang das gestern auch im Interview gesagt hat, dass es halt eine These ist. Es wäre eine Möglichkeit, eine Spekulation. Und er hat auch gesagt, dass wenn Hard Facts da sind, wir gerne nochmal dann ein Interview machen werden.
Das ist immer ganz wichtig zu sagen, dass man
richtig.
Ich bin Fan jeder gut argumentierten Verschwörungstheorie. Wenn das irgendwie in sich logisch ist und nachvollziehbar ist, dann lasse ich das gerne als Hypothese gelten, solange man es eben trotzdem als Hypothese und Theorie kennzeichnet, die man dann eben später noch versucht zu verifizieren oder eben auch zu falsifizieren, was ja dann öfter nicht gemacht wird. Ich werde in dem Zusammenhang übrigens in den nächsten Wochen, ich habe ja auch mit Eckert damals 3,5 Stunden über MH17 geredet. Wir haben da eine ganze Menge erzählt. Es gibt jemanden, der hat das alles jetzt in den letzten 2 Jahren recherchiert, was wir da so von uns gegeben haben. Und er meinte irgendwie, es ist so 50-50. Ihr habt die Hälfte von dem, was ihr erzählt habt, ist Quatsch. Die andere Hälfte kann ich bestätigen. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt darauf. Und da werden wir auch sehr selbstkritisch mit uns da ins Gericht gehen. Nochmal so am Rande. Also ich finde das wichtig, dass man auch eingesteht, wenn man mal einen Bock geschossen hat.
Ne? Das ist ja, das, ich meine, das gehört ja dazu. Ja, dafür.
Ich wusste es nicht besser in dem Moment, jetzt weiß ich es besser, so ist richtig.
Genau.
Das kann man ja sagen, man muss ja nicht dann ewig den Fehler voranbringen.
Richtig.
Wie viel Zeit haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Für?
Viertelstunde.
Okay, dann, ich habe nämlich noch ein paar Punkte hier aufgeschrieben, mal so NATO, Russland, Hillary und so weiter und so fort. Also ich würde gerne noch mal kurz auf die Situation mit der Türkei kommen. Ja, also wir haben ja in den letzten 1-2 Jahren die Situation gehabt, dass die Türkei auch mit Russland sich angelegt hat. Und das war jetzt dieses Jahr auch der abgeschossene Jet von Russland, Dann die Informationen, die die russische Regierung rausgegeben hat, dass quasi die Türken massiv die IS unterstützen mit dieser rollenden Pipeline, 8000 LKWs, die quasi als permanent Pipeline das Öl der IS-Terroristen aus Syrien und Irak abkaufen und dann in Häfen in der Türkei umverladen, das dann zufällig der Sohn von Erdogan quasi besessen hat und so weiter. Also man hat schon gesehen, dass da ziemlich viel im Argen liegt und dann kam plötzlich dieser Putsch dazu. Und jetzt plötzlich wieder nach dem Putsch macht Putin mit Erdogan einen auf dicken Kumpel.
Das war ja schon vor dem Putsch.
Ja, aber wie kann man denn das erklären? Ich kann das nicht nachvollziehen.
Also ich hab einen Kollegen angeschrieben, den ich privat kenne, das ist ein Türke, der sowohl in Deutschland als auch in Istanbul lebt. Und also der hat gesagt, also ich war auch bei dem zu Besuch in Istanbul, war sehr, sehr, sehr eine schöne Erfahrung, also nette Familie und konnte mir halt auch Istanbul selbst zeigen, als Einheimischer sozusagen. Und er sagt, dass die Nummer, dass Erdogan auf vielen Hochzeiten tanzt, er ist gerade durch Raubzug, er macht gerade einen Raubzug durch die Türkei, er macht einen Raubzug durch Syrien. Und das Ding, sagt er, ist zu 100% von ihm selber, das ist seine Meinung. Und er hat geschrieben, kein Türke, der bei Verstand ist, glaubt die Nummer so, wie es offiziell gesagt wird. Also die glauben alle, dass das selbst inszeniert war, weil die wissen, die haben schon dreimal mit dem Militär geputscht und wenn die das machen, dann klappt's.
Ja, eben. Es ist ja dilettantisch durchgeführt worden. Aber
Brücke absperren und die Funkhäuser nicht kontrollieren.
Die Soldaten... So, vor allen Dingen, man nimmt zuerst den Head, der Chef muss zuerst weg. Man hat das 2002 in Venezuela gesehen, da hat man Chavez sofort ins Exil als erstes geflogen und so beginnt jeder Putsch. Man hat es bei Stauffenberg gesehen, der hat versucht zuerst Hitler auszuschalten und alles andere kam danach. Erdogan sitzt im Urlaub und kann dann über FaceTime mit Nachrichten...
Das war zu blöd, ehrlich gesagt. Andere Nachrichten sagten doch, dass er angeblich einen Tipp vom russischen Geheimdienst bekommen hätte. Und dann haben sie ihn sofort mit einer Maschine rausgeflogen, unter zivilem Code sozusagen, also Flugzeugkennung war zivil. Und eine Viertelstunde später sollen angeblich Einheiten dort gelandet sein, die ihn versucht haben.
Nee, das ist alles Quatsch. Das funktioniert vom zeitlichen Ablauf nicht. Das ist dieses Flugzeug, der ist zu dem Zeitpunkt in dem Flugplatz neben dem Badeort, wo er Urlaub gemacht hat, gestartet, wo noch nicht klar sein konnte, dass die Putschisten die Lufthoheit verloren haben. Ja. Also als Erdogan abgehoben ist und er hat nicht gewusst, was Sache ist, und es war keine False Flag, hätte er damit rechnen müssen, von den Putschisten abgeschossen zu
werden. Aber wenn sagtest du ja gerade, unter ziviler Kennung?
Gar nichts. Ihr müsst, schaut von Freeman, so komisch wie ihn manche Leute hauen, der hat es gut analysiert. Flightradar 24, konntest du das live verfolgen. Der hat während dem Putsch, auch wie du letztes Mal, so eine Live-Reportage gemacht und hat auf dem Internet live Flugverkehr gesehen. Es gab nur eine Maschine, die da gestartet ist und die hatte die zivile Kennung, und zwar zivile Kennung Turkish Government. Ja. Und wenn der Chef der Regierung da unten sitzt und eine Regierungsmaschine startet, dann weiß jeder, was Sache ist. Und wenn es die einzige Maschine ist, die im Luftraum ist, wissen es auch die Putschisten. Also das ist nur ein Punkt von vielen, der eigentlich da eine False Flag erkennen lässt. Das ist ja klar, ja.
Wie wäre es damit? Need to know. Nur wenige Generäle wissen, was Fakt ist.
Und die anderen
ein paar tausend Mann führen Befehle aus, was vielleicht den Dilettantismus erklären würde. Und man kennt das von CIA-Putschen. Also es ist eigentlich ein relativ bekanntes Schema, was da passiert ist. Wenn man ein paar CIA-Putsche sich betrachtet, liefen die ähnlich ab. Ich zitiere da gerne Chavez 2002. Das ist sehr, sehr viele Parallelen.
Also meinst du, dass das ein CIA-Putsch war? So ein Versuch?
Also, wenn man jetzt schon darüber spricht, dass Erdogan mit Putin paktiert, ohne zu wissen, was jetzt dahinter steckt, liegt das schon nahe. Erdogan selber beschuldigt Herr Gülen. Gülen sitzt in New York. Er hat enge Kontakte zur CIA. Das ist gar nicht ungewöhnlich. Diese ganzen Schulen, die jetzt geschlossen wurden, die Hochschulprofessoren, die arbeitslos sind, die jetzt das Land nicht verlassen dürfen, etc. pp., mit anderen Worten die türkische intellektuelle Elite, da sind sehr viele Gülen-Anhänger dabei. Er ist ja ein Prediger letztlich, der im Prinzip mit Erdogan ja fast einen identischen Kurs fährt bei gewissen Themen. Beide sind sie keine Kemalisten, die zerlegen im Prinzip die Türkei, die Atatürk mal gegründet hat. Ich habe zwar vergessen, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, aber es könnte unter Umständen tatsächlich sein, dass die CIA und die Russen da mit drin stecken.
Warum nicht? Das ist alles möglich, nur die Situation in der Türkei ist jetzt unmöglich. Meine Klassenkollegin, deren Familie, sie ist Türkin und ihre Familie lebt in Ankara. Die war in der Nacht mit ihren Familienangehörigen verbunden. Die haben gesagt, da fliegen die Jets durch die Straßen durch im Überschallknall. Bum, bum. Weißt du, die haben die Bombardierung von dem Parlamentsgebäude mitgekriegt und hinterher haben die Putschisten, also diese harmlosen 20-jährigen Wehrpflichtigen aus Anatolien, im Live-Fernsehen vor die Kamera geführt. Sag dein Name, wie heißt du, wo kommst du her? Nächster. Und die haben die quasi gebrandmarkt für immer. Da wurden ja Leute gelyncht und geköpft teilweise. Also das war wirklich, da hat jetzt eine Minderheit die Macht übernommen. Und für mich ist das irgendwie ganz erschreckend, was da gerade passiert, dass du dann als Türke, der nicht Fan von Erdogan ist, dir nicht mehr sagen traust, was eigentlich deine Meinung ist, weil du denkst, dass dem seine Helfershelfer überall kommen. Wir hatten die Situation schon mal in unserem Land. Das hat nicht gut funktioniert, weißt du?
Wir haben sie aber auch schon fast... wieder, außer dass wir noch nicht...
Ja, bei uns wird jetzt auch Meinungsterror, Gesinnungsterror und so, aber da unten ist es jetzt Fakt. Ja, da sagst du ein falsches Wort, der Taxifahrer hört es und fährt dich gar nicht zu deinem Ziel, sondern fährt dich direkt zur Polizei und sagt, da ist einer.
Ja, es gab ja auch die Nachricht, ich glaube, in den Niederlanden, da wurde irgendjemand aufgefordert, Erdogan-Gegner zu denunzieren, eine Liste anzufertigen, Name, Adresse, wo ist der Beweis, wo hat er sich abfällig über Erdogan geäußert, Facebook, YouTube, völlig egal. Mhm. Und diese Liste ist bitte bis zum 24.07. Im türkischen Konsulat da abzugeben. Und da gab es ja auch einen Skandal. Also das wollte man so nicht hinnehmen. Um vielleicht mal noch eine Lanze für die Massenmedien zu brechen. oder nicht für die Massenmedien, eher für unsere Politiker. Eine Sache, die ich mal richtig, richtig gut finde, ist, dass die sofort sagen, bei der Einführung der Todesstrafe ist hier zick mit EU-Gesprächen.
Ja, also aus Sicht von Erdogan ist das auch durchaus logisch. Der wollte nämlich nicht 13.000 Gefangene, die er jetzt hat, durchfüttern. Für ihn ist das einfach eine Kalkulationssache. Die kosten dem Staat so und so viel Geld, es ist billiger, die umzubringen.
Ich habe auch noch mal eine Frage.
Also jetzt klingt das für uns krass, aber er ist selber, also ein edles Gerät. Ja.
Ich habe auch noch mal eine Frage. Wer von euch mag denn eigentlich Kulturstudio nicht?
Hä? Ach so, ja, okay, verstehe.
Ich finde Kulturstudio total super, klasse, auch wenn gut. Ihr über die flache Erde redet und sonst was. Jungs, leider rennt uns die Zeit davon. Unsere Technik muss leider weiter. Wir haben einfach zu wenig Geld, um uns ein zweites Kameraset zu kaufen. Vielleicht mal der Aufruf an die Zuschauer, lasst uns noch ein paar Spenden rüberkommen. Dann können auch diese Sendungen länger gehen. Es ist jetzt schon zum dritten Mal vorgekommen, dass wir eine Sendung leider voreilig abbrechen müssen, weil die Kamera weg muss. Aber so ist es jetzt leider. Ich danke euch für euer Kommen. Wir können dieses Gespräch sehr gerne demnächst nochmal in irgendeiner anderen Form beim Kulturstudio über Skype vielleicht fortführen. Das wäre doch was. Hast du schon ein Thema für die nächste Sendung?
Für die nächste Sendung glaube ich noch nicht.
Weißt du was? Dann machen wir doch eine Skype-Konferenz und führen das Gespräch da gerne weiter fort.
Das wäre praktisch nächste Woche Donnerstag wäre das.
Ja, das können wir ja noch ankündigen.
Und da können wir dann über Hillary Clinton reden,
genau, da können
und
wir das
NATO-Aufmarsch gegen Russland.
Genau,
und da gibt es ja 1000 Themen noch, die wir jetzt gar nicht durchgekaut haben.
So viel zu besprechen. Wann kommt die Sendung? Wann wäre das?
Ich denke, am Donnerstag, nächste Woche Donnerstag wäre. Weil habe ich das Datum nicht im Kopf
gerade. 4. August.
4. August.
Kulturstudio.
Ja, genau. Müsste
das sein, geht dieses Gespräch weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schauen Sie mal auf free21abo.de. Kann ich sehr empfehlen. Und ja, danke fürs Kommen.
Danke
fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.